Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du lebst und dass du sprichst heute durch dein Wort. Und wir bitten dich, dass du ja, zu uns sprichst heute Morgen und dass du uns da ansprichst, wo wir es brauchen, dass du uns ja, dein Wort als die Speise gibst, die wir brauchen und dass du uns aufbaust in unserem Glauben und in der Hoffnung und in der Liebe. Amen. Ja, ihr könnt gerne mit mir das Markus-Evangelium aufschlagen, entweder in euren Bibeln oder vielleicht nehmt ihr euch so ein Heft, was ausliegt hier vorne. Sind sonst auch noch welche, wenn ihr jetzt kein Skript bereit habt. Und wir sind inzwischen in Markus Kapitel 11 ab Vers 12. Und das möchte ich uns einmal vorlesen. Als sie am nächsten Tag Bethanien wieder verließen, hatte Jesus Hunger. Da sah er von Weitem einen Feigenbaum, der schon Blätter trug. Er ging hin, um zu sehen, ob auch Früchte daran waren. Er fand aber nur Blätter, denn es war nicht die Jahreszeit für Feigen. Da sagte Jesus zu dem Baum, »Nie wieder soll jemand von dir Früchte essen.« Seine Jünger konnten es hören. In Jerusalem angekommen, ging Jesus in den Tempel und fing an, die Händler und die Leute, die bei ihnen kauften, hinauszujagen. Die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer stieß er um. Er duldete auch nicht, dass jemand etwas über den Tempelhof trug und erklärte, in der Schrift heißt es, mein Haus soll ein Ort des Gebets für alle Völker sein. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Als die hohen Priester und Gesetzeslehrer davon hörten, suchten sie nach einer Möglichkeit, Jesus zu beseitigen, denn sie fürchteten ihn, weil er das ganze Volk mit seiner Lehre tief beeindruckte. Abends verließ Jesus mit seinen Jüngern immer die Stadt. Als sie am nächsten Morgen wieder an dem Feigenbaum vorbeikamen, sahen sie, dass er bis zu den Wurzeln verdorrt war. Da erinnerte sich Petrus und rief, Rabbi, sieh nur, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Jesus sagte zu ihnen, ihr müsst Vertrauen zu Gott haben. Ich versichere euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, heb dich hoch und stürz dich ins Meer und dabei keinen Zweifel in seinem Herzen hat, sondern fest darauf vertraut, dass geschieht, was er sagt, dann wird es geschehen. Darum sage ich euch, worum ihr im Gebet auch bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, dann werdet ihr es auch erhalten. Doch wenn ihr dasteht und betet, müsst ihr vergeben, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit euer Vater im Himmel auch euch eure Verfehlungen vergibt. Der wohl gefährlichste Beruf im Alten Testament war der des Propheten. Und wir sehen, dass Jesus hier als ein Prophet zu seinem Volk kommt. Und das auch der Grund ist, wie wir dann in Vers 18 lesen, dass die hohen Priester und Gesetzeslehrer hörten von dem, was Jesus im Tempel getan hat. Und das brachte sie dazu, dass sie ihn beseitigen wollen. Das heißt, sie wollen ihn umbringen. Also aus menschlicher Perspektive ist das eine der Situationen, die dazu führen, dass das religiöse Establishment der Zeit Jesu nicht mehr ertragen konnte, was Jesus getan hat und sie ihn umbringen wollten. Im nächsten Kapitel, in Kapitel 12, erzählt Jesus ein Gleichnis von einem Weinberg und die Pächter dieses Weinbergs wollten dem Besitzer nicht die Frucht geben und der Besitzer sandte Boten über Boten. Und manche verprügelten sie, manche töteten sie und am Ende schickt der Besitzer seinen eigenen Sohn und auch den töten die Pächter. Jesus ist dieser Sohn, der von seinem Vater zum Weinberg zu Israel gesandt wird, aber weil die Pächter den Weinbauern verachten, töten sie den Sohn. Und Jesus steht in einer langen Reihe von Propheten, die von Gott zu seinem Volk gesandt werden, um sie wieder zurück zu ihm zu rufen. Und Jesus tritt hier als ein Prophet Gottes auf, als ein Bote Gottes mit einer Botschaft für das Volk Gottes. Und seine Botschaft hat eigentlich zwei Teile. Zum einen warnt er vor Gottes Gericht über alle leblose Religiosität und zum anderen ruft er zum lebendigen Glauben auf. Also Warnung vor lebloser Religiosität und Aufruf zum lebendigen Glauben. Das sind die zwei Teile der Botschaft Jesu an dieser Stelle. Und auch wenn seine Botschaft nicht direkt an uns gerichtet ist, ist sie heute noch genauso aktuell und wichtig wie damals. Wir wollen uns diese zwei Teile dieser Botschaft mal anschauen. Zuerst in den Versen 12 bis 21 die Warnung vor dem Gericht Gottes gegen alle leblose und fruchtlose Religiosität. Im Alten Testament haben die Propheten oft in Zeichen geredet. Also sie haben bestimmte Zeichen gegeben. Und Jesus tut etwas Ähnliches auch hier. Er gibt den Menschen zwei Zeichen, die sich aufeinander beziehen und die sich gegenseitig erklären. Einmal diese Verfluchung des Feigenbaumes und zum anderen die Tempelreinigung. Und beides hängt miteinander zusammen. Und wir gehen zuerst einmal in den Tempel und schauen uns an, was da passiert. Und manche sind sehr überrascht, vielleicht sogar empört darüber, wie Jesus hier auftritt. Das, was Jesus hier tut, passt überhaupt nicht zu dem Kuschel-Jesus, den wir uns manchmal vorstellen. Jesus ist sehr verärgert über das, was im Tempelhof passiert, und er verbirgt seinen Ärger keineswegs. Er geht nicht zu den Händlern und Geldwechslern und bittet sie höflich, den Tempel zu verlassen, sondern er schmeißt sie regelrecht raus. Stellt euch das mal vor, wie Jesus da in den Tempel geht oder in den Tempelhof und wie er die Tische umschmeißt, wie er gegen Stühle tritt und sie mit scharfem Ton und bösem Blick rausjagt. Das ist die einzige Begebenheit in den Evangelien, wo wir sehen, dass Jesus wirklich handgreiflich wird und so auftritt. Aber warum? Warum ist er an dieser Stelle so zornig darüber? Er erklärt das mit zwei Zitaten aus dem Alten Testament. Einmal aus dem Prophetenbuch Jesaja und dann aus dem Prophetenbuch Jeremia. Und ich möchte noch einmal die Stelle aus Jesaja in voller Länge vorlesen, dass wir ein bisschen verstehen, warum Jesus sich darauf bezieht. Das ist in Jesaja 56, ab Vers 6. Und da lesen wir: Und die Fremdlinge, die sich dem Herrn anschließen, um ihm zu dienen und den Namen des Herrn zu lieben und um seine Knechte zu sein und alle, die darauf achten, den Sabbat nicht zu entheiligen und die an meinem Bund festhalten, die will ich zu meinem heiligen Berg führen und sie in meinem Bethaus erfreuen. Ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen wohlgefällig sein auf meinem Altar, denn mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Wozu hatte Gott den Tempel gegeben? Der Tempel sollte ein Ort sein, wo Gott wahrhaftig und von Herzen, das heißt in Wahrheit und im Geist, angebetet wird. Und hier ist der Clou: nicht nur für das Volk Israel, sondern für alle Völker. Israel sollte ein Licht sein für die Heidenvölker. Sie sollten durch ihre Anbetung Gottes die anderen Völker auch anreizen und anleiten zur Anbetung Gottes. Aber was Jesus vorfindet, war, dass sie den anderen Völkern nicht den Weg zu Gott zeigten, sondern ihnen mehr im Weg standen. Beim Tempel war es so, dass es einen Vorhof gab, der wurde auch der Vorhof der Heiden genannt. Und das war der Ort, der einzige Teil des Tempels, den auch Nichtjuden, den Heiden, betreten durften und dort Gott anbeten konnten. Aber genau dieser Ort wurde durch die Wechsler und Händler zu einer Art Marktplatz gemacht, auf dem hektisches Treiben herrschte, wie auf einem Basar, und auf dem es dann mehr um Geschäfte als um Gottesdienst ging. Es sollte ein Ort der Anbetung sein, des Gebets, ein Ort, wo es um Gott geht. Aber die Tempelleitung hatte zugelassen, dass es ein Ort wurde, an dem es um Geld ging und um menschliche Interessen. Jetzt kann man sagen, ja, es waren ja nicht irgendwelche Geschäfte, sondern es waren vielleicht sogar religiös notwendige Geschäfte. Sie hatten alle irgendwie mit dem Tempelgottesdienst zu tun. Es musste eine Tempelsteuer entrichtet werden und die musste in einer bestimmten Währung gezahlt werden. Und dann war es doch praktisch, dass man das Geld einfach vor Ort wechseln konnte, dass man das Geld in seiner eigenen Währung mitbringen konnte und dann direkt vor Ort das in diese Währung umtauschen konnte. Und es war auch praktisch, dass man direkt vor Ort Opfertiere kaufen konnten, die den Ansprüchen des Gottesdienstes entsprachen. Es mussten makellose Opfertiere sein. Die waren dann auch geprüft und abgesegnet, dass man sie verwenden konnte für den Gottesdienst. Und dann war es doch praktisch, dass man da vor Ort sich ein Opfertier kaufen konnte. Aber menschlicher Pragmatismus steht auf Gottes Prioritätenliste nicht besonders weit oben. Und das ist auch eine Warnung, denke ich, für die heutige Gemeinde. Pragmatismus, dass etwas praktisch ist und komfortabel und bequem, das darf nie zum alleinigen Kriterium werden, anhand deren wir Entscheidungen treffen. Ich habe neulich jemanden getroffen, der mir berichtet hat, dass sie eine bestimmte Sünde in der Gemeinde nicht mehr ansprechen oder thematisieren, weil diese Menschen dann die Gemeinde verlassen würden. Und das ist sehr pragmatisch gedacht. Aber die Gemeinde Jesu muss sich doch immer fragen, wie hat Gott sich das gedacht? Was will er von uns? Und bei der damaligen Tempelführung, die den Tempel angeleitet haben, kam noch etwas anderes dazu. Sie wollten sich nämlich selber durch diese Geschäfte bereichern. Es ist nicht so, dass es in Jerusalem nicht andere Märkte gegeben hatte. Auf dem Ölberg gab es andere Märkte, wo man genau dieselben Sachen tun konnte. Aber sie wollten auch etwas von dem Kuchen abhaben. Sie wollten sich an diesen lukrativen Geschäften beteiligen können und waren bestimmt auch irgendwie in der Lage, das zu rechtfertigen. Aber Jesus sieht darin eine Zweckentfremdung des Tempels. Dieser Ort war zum Beten und nicht zum Geschäftemachen. Und besonders im Vorhof sollten die Menschen aus allen Nationen, die Menschen von allen Völkern Gott anbeten können. Und darauf wurde offensichtlich wenig Rücksicht genommen. Der eigene Profit war ihnen wichtiger. Und was hier passiert und Jesu an die Erinnerung der Berufung des Volkes Gottes ist auch für uns heute noch wichtig. Auch wir haben ja die Berufung, andere Menschen anzuleiten und ihnen den Weg zu leuchten, ihnen den Weg zu weisen zu Gott. Und auch wir müssen uns fragen, gibt es in unserem Leben, persönlich, aber auch als Gemeinde, gibt es Sünden, gibt es Selbstbezogenheit, womit wir es anderen schwer machen, zu Gott zu kommen, was weichen muss, damit wir ihnen nicht ein Hindernis sind, dass wir ihnen nicht im Weg stehen, sondern dass wir Wegweiser sind zu Gott. Ich habe mal einen Prediger vor seiner Predigt folgendes Gebet sprechen hören. Und er hat gebetet, Herr, lass mich kein Berg sein, der Menschen den Weg zu dir versperrt, sondern ein Weg, auf dem sie zu dir finden. Aber so wie sich die Tempelführung an dieser Stelle verhalten hat, waren sie wie ein Berg, der im Weg stand, der anderen den Weg zu Gott versperrte. Sie waren so selbstbezogen, dass sie das geistliche Wohl anderer aus dem Blick verloren haben. Und möge uns das eine Warnung sein und mögen wir auch dieses Gebet und dieses Anliegen zu unserem Gebet und Anliegen machen, dass wir Menschen nicht im Weg stehen, sondern dass sie durch uns auch Jesus Christus und Gott kennenlernen. Und dann sagt Jesus noch, ihr habt aus dem Tempel eine Räuberhöhle gemacht. Und das ist ein Zitat aus Jeremia 7. Wir haben vorhin schon den ganzen Text dazu gehört, dieses Prophetenwort. Und zur Zeit von Jeremia gab es ein großes Problem. Das Volk brüstete sich nämlich damit, den Tempel zu haben. Sie haben gesagt, ja, wir haben hier den Tempel Jahwes und dort Gott anzubeten. Aber was im Tempel geschah und was außerhalb des Tempels geschah, passte überhaupt nicht zusammen. Es gab eine riesige Kluft zwischen ihrem Sonntag, wo sie ganz gottesfürchtig schienen, und dem Rest der Woche, wo sie überhaupt nicht gottesfürchtig lebten. Und die Bibel nennt das Heuchelei oder Scheinheiligkeit. Ich habe mich neulich mit einem Nachbarn von mir unterhalten, und wir haben auch über religiöse Heuchelei gesprochen, und er meinte dann so, ja, an einem Tag Prayboy und in den Rest der Woche Playboy. Also an einem Tag beten und dann den Rest der Woche das machen, was einem gefällt. Und was Gott darüber denkt und wie Gott darüber denkt, das sehen wir in Jeremia 7. Er kann diese Art von Heuchelei nicht ausstehen. Er hasst sie. Und deshalb lässt er das Volk damals zur Umkehr rufen und sagt, ich habe schon einmal ein Heiligtum, nämlich die Bundeslade in Shiloh verloren gehen lassen. Ich habe das schon einmal getan und ich bin bereit, dasselbe wieder zu tun, wenn ihr nicht umkehrt. Also bildet euch ja nichts darauf ein, dass ihr den Tempel habt, als hättet ihr damit Gottes Segen für euch sicher gepachtet. Und Jesus kommt jetzt und überträgt diese Prophezeiung aus Jeremia 7 in seine Zeit und sagt, seht ihr, der Tempel an sich garantiert euch nicht die Gegenwart Gottes und den Segen Gottes. Es ist sehr gut möglich, dass ihr hier Tag für Tag Opfer bringt, dass tausende Pilger hierher kommen und Opfergottesdienste feiern, aber Gott diesen Ort schon längst verlassen habt, weil ihr ihn vorher verlassen habt. Äußerlich, sagt Jesus, war der Tempel noch sehr ansehnlich. Es war ein Tempel, aber eigentlich war er zu etwas anderem geworden, zu einer Räuberhöhle. Jesus warnt davor, dass dem Tempel dasselbe Schicksal widerfahren würde, dass er zerstört werden würde, was dann tatsächlich auch 70 nach Christus durch die Römer geschehen ist. Jesus warnt vor dem Gericht Gottes über alle leblose Religiosität. Und diese prophetische Warnung ist auch heute noch genauso relevant wie damals, denn Gott verabscheut religiöse Heuchelei heute noch genauso wie damals. Niemand sollte sich sicher fühlen, weil er die Äußerlichkeiten eines religiösen Lebens oder eines religiösen Anscheins trägt. Denn das, worauf es Gott ankommt, ist nicht der äußere Schein, sondern die tatsächliche Frucht eines gottesfürchtigen Lebens. Und was ist diese Frucht, die Gott in unserem Leben sehen möchte? Es ist eine echte Umkehr zu Gott, das heißt ein zerbrochenes Herz über die eigene Sünde und das Verlangen, die Sünde hinter sich zu lassen. Das ist der Glaube an Jesus Christus, ein Vertrauen, dass Jesus Christus der von Gott gesandte Retter ist, der auch für mich am Kreuz gestorben ist. Und dann ein ungeheucheltes Leben in Heiligkeit oder das Streben danach in unserem Lebenswandel. Handlungen, die zeigen, dass wir für Gott leben und nach seinem Willen leben und nicht mehr nach unserem eigenen Leben, nach unserem eigenen Willen. Seht ihr, Jesus warnt auch heute uns vor dieser leblosen und fruchtlosen, rein äußerlichen Religiosität. Wenn sich heute jemand gebrüstet, getauft zu sein oder zur Kirche zu gehören oder eine Bibel zu besitzen und sogar manchmal darin zu lesen oder christliche Lieder zu singen, aber es keine Umkehr von Sünde gibt und kein Glauben an Jesus und kein daraus folgendes verändertes Leben, dann steht er in derselben Weise unter dem Gericht Gottes wie die Menschen zu der Zeit Jesu. Mit der Tempelreinigung und dem, was Jesus dort sagt, spricht Jesus eine prophetische Warnung aus. Gottes Gericht wird kommen. Dass dies seine Botschaft ist, diese Warnung, wird durch das andere Zeichen, das Jesus gibt, nämlich das des Feigenbaums, bestätigt. Jesus verwendet den Feigenbaum nämlich als eine Art Anschauungsgegenstand für eine Zeichenhandlung. Jesus gibt den Jüngern ein Gleichnis, aber nicht in Worten, sondern durch das, was er tut. Auch hier ist der ein oder andere vielleicht etwas irritiert von Jesu Verhalten gegenüber dem Feigenbaum und man denkt sich, ist das nicht vielleicht etwas übertrieben, Jesus? Aber was Jesus hier tut, wird etwas klarer, wenn wir es im Zusammenhang mit dieser Tempelreinigung sehen. Der Autor Markus hat das auch bewusst so angeordnet. Also es geht erst um den Feigenbaum, dann um die Tempelreinigung und dann zurück zum Feigenbaum. Und damit zeigt er, das ist eine zusammenhängende Einheit, die zusammengehört und gemeinsam interpretiert werden muss. Der Feigenbaum sowie der Weinstock im Alten Testament sind Bilder für das Volk Israel. Gott hatte diesen Feigenbaum oder diesen Weinstock gepflanzt und er sollte für Gott Früchte bringen. Als Jesus zu diesem Feigenbaum hier kommt, findet er zwar viele Blätter, aber er findet keine Frucht. Man kann viel darüber lesen, wie das mit dem Feigenbaum damals war, aber es war wohl so, dass normalerweise im Frühjahr, also das muss ungefähr Frühjahr gewesen sein, das kann man sich daher ableiten, dass das Passafest gefeiert wurde, normalerweise keine Feigen wachsen. Das wird auch gesagt, es war nicht die Zeit der Feigen. Aber es gab sowas wie Frühfeigen, die man an einem Baum erwarten konnte, wenn das Blattwerk des Baumes schon voll ausgebildet war. Und das scheint hier der Fall gewesen zu sein. Es gab Blätter und deshalb geht Jesus zu diesem Baum und guckt, ob es Feigen gibt, aber es gab keine Feigen. Und Jesus gebraucht das, dass dieser Baum keine Frucht trägt, als eine Art Gleichnis. Er benutzt den fruchtlosen Baum als ein Bild für den geistlichen Zustand des Volkes Gottes zu seiner Zeit. Der äußere Schein von Lebendigkeit war da, ganz viele Blätter, sieht ja sehr schön aus, sieht lebendig aus, aber es war keine Frucht an dem Baum. Und so war es auch mit dem Tempel. Der Tempel wurde zwar betrieben, äußerlich, brummte da das Leben, es schien Leben da zu sein, aber es gab keine entsprechende geistliche Frucht. Keine Umkehr, keine Liebe zu Gott und zu den anderen Völkern, kein Glaube an Jesus, sondern sogar Ablehnung, kein geheiligtes Leben, sondern Geldgier. Und Jesus sagt zu dem Feigenbaum, nie mehr soll jemand von deiner Frucht essen. Und damit zu Israel, von euch soll das Privileg genommen werden, andere geistlich zu nähren. Es ist wie die Rebe am Weinstock, die keine Frucht trägt, die weggenommen wird und ins Feuer geworfen wird. Und die Verfluchung des Feigenbaums ist also ein Zeichen dafür, dass Gott diese fruchtlose Religiosität verwirft. Und dass der Feigenbaum am nächsten Tag tatsächlich von der Wurzel an verdorrt ist, so wie Jesus prophetisch angekündigt hat, ist eine Warnung dafür, was mit dem Tempel passieren wird, dass auch er zerstört werden wird. Und eine Warnung dafür, dass niemand mit einem rein äußerlichen, aber leblosen religiösen Leben vor Gott bestehen kann und bestehen wird. Das heißt, beide Zeichen erläutern sich gegenseitig. Jesus reinigt den Tempel, weil er keine Frucht findet. So wie der Feigenbaum verdorrt ist, wird auch der Tempel mit seinen leblosen Religiosität gerichtet werden. Das ist der erste Teil. Hoppala. Das ist der erste Teil von Jesu Botschaft. Aber Jesus bleibt nicht bei dieser Warnung stehen. Der leblosen Religiosität stellt er nämlich nun den lebendigen Glauben gegenüber. Und er sagt, aus einer toten Religiosität kann keine geistliche Frucht entstehen, genauso wenig wie ein toter Baum Früchte tragen kann. Aber da, wo lebendiger Glaube ist, da wird auch die Frucht als ein Zeichen des Lebens zu sehen sein. Und deshalb ruft Jesus jetzt dazu auf, ihr müsst Vertrauen bzw. Glauben zu Gott haben. Nur durch den Glauben an Gott und nur durch den Glauben an sein Werk können wir die Frucht hervorbringen, an der Gott Freude hat. Anbetung, Gebet und ein Lebenswandel, der Gott gefällt. Und dieser Aufruf zum Glauben gilt allen Menschen aus allen Völkern zu allen Zeiten. Das heißt auch uns heute. Und um das nochmal einzuordnen, mit dem Kommen Jesu beginnt eine ganz neue Epoche, eine ganz neue Ära in der Heilsgeschichte Gottes in unserer Welt. Der Tempel in Jerusalem hatte auch deshalb ausgedient, weil mit Jesus Christus der gekommen ist, auf den der Tempel die ganze Zeit hingewiesen hat. Das heißt, Jesus Christus ist quasi der Ort oder die Person, wo wir mit Gott Gemeinschaft haben. Jesus ist der Mittler, durch den wir zu Gott kommen können. Es braucht diesen Tempel nicht mehr. Jesus ist der Priester, ja selbst das Opfer, durch das der Weg zu Gott frei wird für jeden, der an ihn glaubt. Und nur wenige Wochen nach den Ereignissen in Markus 11 hat Gott seinen Heiligen Geist gesandt und Jünger zogen dann aus in die ganze Welt und verkündeten das Evangelium allen Völkern. Und seitdem baut Gott einen neuen Tempel, nicht aus Steinen, sondern aus Menschen, aus lebendigen Steinen, wie es an einer anderen Stelle heißt. Und dieser Tempel ist nicht an einem festen Ort, sondern er ist an allen Orten, wo Christen Gottes Namen anrufen und für ihn leben. Der Tempel wird nicht mehr gebraucht, weil wir jetzt an jedem Ort, egal wo wir sind, Gott anbeten können und zu ihm beten können. Und der Tempel wird nicht mehr gebraucht, weil wir durch Jesus Christus, durch sein einmaliges und vollkommenes Opfer, Vergebung für unsere Sünden empfangen können und nicht immer wieder und ständig Opfer wiederholen müssen, die alle nur auf das eine Opfer Jesu hingewiesen haben. Und Jesus erinnert uns hier an eine der grundlegendsten geistlichen Wahrheiten, aus der ein Leben des Gebets gespeist wird. Und ein Leben des Gebets ist eigentlich nichts anderes als lebendiger Glaube. Gebet ist einmal ein Merkmal des lebendigen Glaubens und Gebet ist auch die Kraftquelle lebendigen Glaubens. Gebet und Glaube gehen für Jesus Hand in Hand. Und woran erinnert Jesus uns hier, wenn er uns zum Gebet aufruft und zum Glauben an aufruft? Was ist diese Wahrheit, die diesen betenden Glauben trägt und das Fundament dafür ist? Und Jesus sagt, dass unserem Gott in seiner Macht und in seiner Liebe zu uns keine Grenzen gesetzt sind. Dass Gott alles tun kann. Das ist das, was unser Gebet anstacheln soll und anreizen soll, dass wir beten. Warum würde man zu Gott beten, wenn er das, worum man ihn bittet, sowieso nicht tun kann? Es wäre sinnlos, Gott im Gebet darum zu bitten. Oder warum würde man zu ihm kommen, wenn man sich die ganze Zeit fragen muss, liebt Gott mich überhaupt? Will er überhaupt von mir hören? Meint er es wirklich gut mit uns? Aber Gott kann alles tun und er wird seinen geliebten Kindern alles geben, was sie brauchen. Aber nicht unbedingt alles, was sie wollen. Was Jesus hier über den Berg sagt, der sich ins Meer stürzt, kann also nicht so verstanden werden, als würden wir durch das Gebet so eine Superkraft bekommen, die wir beliebig einsetzen können und Macht ausüben können über die Welt und am Ende sogar über Gott, dass wir mächtiger sind als er. Sondern es muss so verstanden werden, dass wir uns im gläubigen Gebet an den wenden, dem nichts unmöglich ist. Jesus benutzt hier dieses krasse Bild, dieses starke Bild einer menschlichen Unmöglichkeit, um uns zum Gebet zu ermutigen, um uns zu sagen, was durch das Gebet möglich wird, weil wir im Gebet Gott anrufen und Gott keine Grenzen hat. Gott wird keine Zuversicht, die auf ihn gestellt ist, beschämen und keine Hilfe, um die er angerufen wird, versagen. Denn Gottes Güte ist größer als unsere Bitte und seine Gabe ist reicher als unsere Erwartung. Im Glauben zu beten bedeutet aber nicht nur Gott alles zuzutrauen, sondern sich auch seinem Willen ganz unterzuordnen. Er bleibt der Herr und er entscheidet, wie er auf unsere Bitte antwortet. Aber dass er uns in Liebe zugewandt ist und dass seine Macht grenzenlos ist, das bleibt die Zuversicht im Gebet. Und dann nennt Jesus noch einen weiteren Aspekt dieses lebendigen Glaubens. Und zwar ist das eine Wertschätzung der Vergebung Gottes. Eine Wertschätzung der Vergebung Gottes, die sich darin zeigt, dass wir bereit sind, anderen zu vergeben. Ich kann nicht zu Gott kommen und ihn um Barmherzigkeit bitten und an seine Barmherzigkeit mir gegenüber appellieren und zur gleichen Zeit diese Barmherzigkeit anderen Menschen versagen. Das zeigt sich nicht nur, oder das zeigt uns nicht nur, dass für einen lebendigen Glauben und eine lebendige Beziehung zu Gott es unerlässlich ist, anderen Menschen zu vergeben, das ist sehr zentral und sehr wichtig, sondern es zeigt uns, dass wir beständig und immer wieder selbst von dieser Barmherzigkeit Gottes leben, dass wir nicht aufhören, abhängig zu sein von der Barmherzigkeit und der Gnade Gottes. Das heißt, wenn wir zu Gott kommen und ihn um etwas bitten, tun wir das immer als Bittsteller, die wissen, dass uns eigentlich nichts zusteht. Wir können nicht zu Gott kommen und sagen, Gott, du bist verpflichtet, mir A, B und C zu geben, sondern wir kommen als solche, die anerkennen, alles, was ich aus deiner Hand empfange, empfange ich, weil du gut bist, weil du gnädig bist und weil du barmherzig bist. Selbst wenn wir unser tägliches Brot von ihm empfangen, ist das eine Gnade Gottes. Und es sind diese beiden Wahrheiten, die uns den Weg ebnen und bereiten zu einem fruchtbaren und lebendigen Glaubensleben. Einmal, für Gott ist nichts unmöglich. Er kann uns das geben, worum wir ihn bitten. Und dann diese zweite, Gott hat uns all unsere Verfehlungen vergeben. Er ist gnädig mit uns. Er hat die Beziehung zu uns wiederhergestellt. Und die Gnade und die Liebe, die wir von ihm erfahren, geben wir an andere weiter. Und Jesus macht hier deutlich, wie wichtig das Gebet für einen lebendigen Glauben ist. Das ist, ja, der Ausdruck unseres Glaubens. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, euch Zeit zu nehmen für das Gebet, für das persönliche Gebet, aber auch für das Gemeindegebet. Heute Abend um 18.30 Uhr ist wieder Gelegenheit dazu. Und wenn du sagst, ja, ich weiß gar nicht, wenn ich dann anfange zu beten, ich weiß gar nicht, was ich beten soll, dann kannst du schon allein das Gott sagen. Du kannst einfach ein Gespräch mit ihm anfangen und ihm das sagen, was dein Herz beschwert. Das sagen, was du als eine Not empfindest in deinem Leben oder in dem Leben anderer Menschen und ihn um Barmherzigkeit und sein Eingreifen bitten. Und letztlich hatte Gott dazu den Tempel gegeben, ein Haus des Gebets. Und dazu ist Jesus auch als Erfüllung des Tempels in die Welt gekommen, dass wir durch Jesus, durch sein Opfer zu Gott eine Beziehung haben können, im Gebet. Und das ist die Botschaft Jesu an uns heute. Nur durch einen lebendigen Glauben können wir eine echte Beziehung zu Gott genießen, aber alle leblose Religiosität hat vor Gott keinen Wert und sie wird keinen Bestand haben. Lasst uns beten. Herr, wir bitten dich um diesen Glauben, der dich im Gebet anruft und der von dir alles erwartet. Oft nehmen wir wahr, dass unser eigener Glaube schwach ist, aber es kommt nicht auf die Stärke unseres Glaubens an, sondern es kommt auf deine Stärke an. Und Herr, wir bitten dich, dass wir ja nicht auf irgendwelche äußerlichen Dinge setzen, sondern dass uns immer wieder neu bewusst wird, dass es dir um unser Herz geht, dass wir dich von Herzen in Wahrheit und im Geist anbeten. Und ja, bitte schenk uns doch diese Herzensliebe zu dir, die durch deinen Geist bewirkt wird, dass wir einen lebendigen Glauben haben, der Frucht bringt durch deinen Geist. Amen.